Guten Morgen, Konrad.
Guten Morgen, Livia.
Ja, endlich nicht nur Krise, sondern auch Schleppen.
Ja, genau. Wir haben gestern die neue Ausgabe unserer Zeitschrift aus der Druckerei geholt. So eine Restauflage von der Druckerei in ein Büro schleppen? Bin mir nicht ganz sicher, ob das in meiner Arbeitsplatzbeschreibung steht. Aber ich freue mich, dass das Heft da ist.
Und damit willkommen zu KFS Audio Nummer 26.4, dem Podcast des Kommunalpolitischen Forums Sachsens. Wir sprechen über aktuelle kommunalpolitische Themen und haben auch immer einen kleinen Fokus und ganz viel Frisches aus der Zietenstraße, wo wir sitzen. Vor allem endlich das neue Kommunalforum, unsere Zeitschrift, in der 12. Ausgabe zum Thema krisenfeste Kommune.
Ja. Das ist ein Thema, das gerade weit oben aufliegt. Da haben wir auch in der Recherche zu dem Heft bemerkt, dass die Kommunen sich spürbar darauf einstellen, dass Zeiten andere geworden sind und halt auch schauen, wie sind wir denn eigentlich auf diverse Krisen vorbereitet. Und nicht nur das Augenmerkliche, wie Diskussionen um zum Beispiel O-Plan und Zivilschutz zeigen, sondern auch, wir haben Sommer, es wird wieder trockener, heißer. Wie stehen denn die Kommunen da mit Trinkwasserversorgung? Mit Starkregenereignissen und. Also Krisenvorbereitung, immer ein Thema, jetzt vielleicht noch mehr als vor 5 Jahren. Wir sind froh und stolz, ein neues Heft dazu gemacht zu haben.
Ja, ich habe auch schon ein bisschen durchgeblättert und mich auch schon sehr, sehr gefreut. Es gab vor allem eins zu Katastrophenschutz in der Kommune. Und da meine ich, dass sich auch es gibt so eine ganz spannende Vereinigung. Na, wie heißen sie denn? Krisensichere? Auf jeden Fall ist der Manuel Honkhase mit dabei. Und den habe ich auf einmal im Heft wiedergefunden.
Du meinst die AG Kritis?
Ja, genau, die AG Kritis. Das,
ja, genau.
Das sind die hier.
Genau. Kritis, was heißt denn eigentlich Kritis? Kritische Infrastruktur. Ne? Und ja. Die AG Kritis begleitete zum Beispiel den Entstehungs- und Wertungsprozess des Kritis-Dachgesetzes, das wir jetzt haben. Und das definiert, was ist denn eigentlich eine kritische Infrastruktur und wie ist sie zu schützen? Und da haben wir einen schönen langen Beitrag dazu, der aufschlüsselt, was steht denn in diesem Gesetz? Was wünschen sich die Kommunen? Was sagen KritikerInnen dieses Gesetzes? Ja, kann man wunderbar da bei uns nachlesen. Kritis, der aktuelle Stand der Dinge.
Es ist auf jeden Fall mehr als Kraftwerke und Wasserversorgung.
Ja.
Und es gibt einfach sehr viele kritische Infrastrukturen in unserer so komplexen Gesellschaft, wo auch einfach die Kommunen dafür verantwortlich sind.
Genau, genau.
Im Fokus steht diese Woche die Hauptsatzung der sächsischen Kommunen. Diese Hauptsatzung der Gemeinde und Geschäftsordnung des Rates sind zwei grundlegende Dokumente einer Kommune und zugleich mit so das wichtigste Handwerkszeug aller sächsischen Kommunalpolitikerinnen. Ja, und da haben wir jetzt den Teil 1, und zwar die Hauptsatzung.
Es gibt bei uns im Haus regelrechte Klassiker. Also Texte, Bildungsangebote, Bildungsveranstaltungen, die wir immer wieder überarbeiten, hegen und pflegen. Und die Klassiker-Texte zu Hauptsatzung und Geschäftsordnung sind auf jeden Fall welche. Die gibt es schon seit wenigstens 30 Jahren. Also in ihren ersten Fassungen. Und die haben wir immer wieder, also jetzt nicht ich persönlich, sondern auch Kollegen vor mir, immer wieder überarbeitet. Und jetzt ist er wieder da, aktuellen Stand. Der Gesetzesänderung der letzten Jahre reingenommen, erklärt Achim Grunke, der mal selbst Geschäftsführer des Vereins des KFS war und jetzt uns auch nach seiner aktiven Zeit noch immer mit Rat und Tat zur Seite steht und professionell begleitet, hat er alles reingebaut, was so an den gesetzlichen Änderungen der letzten Jahre so gab. Und jetzt steht es bei uns wieder auf der Homepage. Ne? Ganz klassisches Grundlagendokument für die Kommunalpolitik. Was ist eine Hauptsatzung und welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich als Kommunalpolitiker oder Kommunalpolitikerin damit?
Ja, wunderbar. Wo finde ich das, wenn ich klicke? Einfach packen wir es einfach in die Shownotes oder auch so grundsätzlich auf der Webseite? Gibt es da so einen Abschnitt dazu?
Das findet man zum einen hier in den Shownotes, ja. Und zum anderen findet man das bei uns auf der Homepage unter Themen Grundlagenwissen. Und dann gibt es nochmal einen Reiter Handwerkszeug.
Und dann kommen wir auch schon direkt zu Aktuelles und Wissenswertes. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat den Aktionstag Kommunen am Limit ausgerufen. Die kommunalen Spitzenverbände rufen alle Städte, Kreise und Gemeinden in Deutschland am 22. Juni, also nächste Woche, zu einem bundesweiten Aktionstag unter dem Titel Kommunen am Limit auf.
Wer uns schon länger zuhört, wer unsere Webseite kennt, wer unsere Zeitschrift kennt, dem wird das Thema jetzt nicht überraschen. Es geht um Haushalt. Es geht darum, dass die Kommunalfinanzen, in drastischen Worten gesprochen, gerade wirklich vorm Kollaps stehen. Und das Gefühl ist, so bekomme ich das mit, in den Kommunen, in den Spitzenverbänden, dass trotz aller eindringlichsten Mahnungen und Warnungen es in der Bundespolitik noch immer nicht angekommen ist, wie dramatisch die Lage gerade ist. Deswegen auch der Aufruf des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zusammen mit den anderen kommunalen Spitzenverbänden, dem Deutschen Städtetag und dem Deutschen Landkreistag, zu sagen, die Kommunen müssen wirklich laut werden, wenn sie gehört werden wollen.
Ja, und dazu kommt ja, dass es auch einfach laufend Bundesgesetze gibt, die dann, ja, ob jetzt Sozialgesetzgebung, Dinge fordern, die von den Kommunen umgesetzt werden müssen und die ja auch den kommunalen Haushalt belasten. Da gibt es ja dieses schöne Schlagwort, wer bestellt, der zahlt, unter dem das auch läuft.
Das sogenannte Konnexitätsprinzip.
Was auch momentan ein großes Problem ist. Du hast ja letzte Folge schon mal angesprochen, dass es einfach dringend eine Neustrukturierung braucht.
Ja, das wäre wahrscheinlich nach meiner Ansicht der große Wurf, den es endlich mal braucht, aus diesem Klein-Klein rauszukommen. Das sehen wir ja gleich beim nächsten Punkt.
Das DIVKO bzw. KfW meldet, das Kommunalpanel hat erste Ergebnisse gegeben. Die Kommunen blicken, wie zu erwarten, weiterhin sehr pessimistisch auf ihre Finanzlage. Also das Sondervermögen vom Bund kann nur begrenzt helfen. Und so die ganzen bestehenden Herausforderungen können eigentlich damit nicht bewältigt werden.
Das Kommunalpanel gibt es schon seit wenigstens 15 Jahren, wenn ich mich jetzt im Kopf richtig entsinne. Und es hat so einen Reihencharakter. Man kann da wunderbar Jahr für Jahr nachverfolgen, wie schätzen die Kommunen ihre Finanzkraft, ihre Haushaltslagen ein. Und jetzt ist es so, 4 von 5 Kommunen erwarten eine weitere Verschlechterung ihrer Haushaltslage nach 3 Jahren eigentlich Rezession. Ja. Es geht weiter auf Talfahrt. Tatsächlich gibt es Hoffnung in das Sondervermögen. Und es zeichnet sich auch ab, dass die Kommunen ihre Investitionstätigkeit im Vergleich zu den Vorjahren anziehen. Gemessen daran, wie hoch mittlerweile die Investitionsstaue sind, hat auch das Sondervermögen nur eine begrenzte Reichweite. Das sollte eigentlich allen klar sein. Eine Atempause, bestimmt, aber keine Lösung. Und deswegen, ganz richtig dein Hinweis zu mir in der letzten Sendung, der große Wurf muss sein, irgendwann einmal die Finanzbeziehung zwischen Bund, Land und Kommune gänzlich neu aufzustellen.
Erneuerbare Energien, die sind ja mehr als nur Klimaschutz. Wir hatten das ja schon mal in der Lausitz mit den Solarpanels. Da wird es auch einfach, ja, es ist wichtig für die lokale Wirtschaft. Es ist lokale Wertschöpfung. Und wenn es frühzeitig mitgedacht und konsequent umgesetzt wird, dann bleibt die Wertschöpfung eben auch in der Standortregion. Und mit denen kommen dann natürlich auch neue wirtschaftliche Perspektiven und Investitionen.
Ganz spannende Studie vom Berlin-Institut, die sich das eben angeguckt haben, an mehreren Kommunen, ganz konkret vor Ort, mit Interviews, mit Gucken in Strukturdaten und so. Und ich finde, ein Zitat eines Bürgermeisters einer Gemeinde, die dort vorkommt, die bringt das so wunderbar auf den Punkt. Und zwar, das ist der Michael Knape, der Bürgermeister der Gemeinde Treuenbrietzel in Brandenburg. Der sagt in dieser Studie, wir waren pleite als Kommune. Was wir hatten und haben, ist halt ganz viel Fläche, wenig Einwohner und relativ viel Wind. Und dann hat man sich frühzeitig eben genommen, wie steht es denn bei uns? Was sind denn unsere Ausgangsmöglichkeiten? Was sind denn unsere Chancen, die wir mitbringen können? Und dann haben die sich rangesetzt und haben jetzt Bürgerenergie, können ihre Einwohner und Einwohnerinnen an den Einnahmen beteiligen. Dass dort Infrastruktur gebaut wird, zieht wiederum anderes Gewerbe an, zieht anderes wieder an und so weiter. Also man hat um den Nukleus erneuerbare Energie herum so eine gewisse Gravität aufbauen können, dass dann wiederum andere Wirtschaftsakteure anzieht. Und wenn man das halt planvoll macht, wenn man das dann auch konsequent verfolgt über nicht nur eine Legislaturperiode eines Rates, sondern über ein paar Jahre, vielleicht sogar 1-2 Jahrzehnte, dann zahlt sich das auch irgendwann in barer Münze aus.
Was auch super überleitet, wie gut Gemeinden eigentlich versorgt sind. Das Institut der Deutschen Wirtschaft, das IW, hat im Auftrag von der Philip Morris GmbH, was ich auch spannend fand, verglichen, wie knapp 11.000 deutsche Städte und Gemeinden mit der Daseinsvorsorge abschneiden.
Ist ganz interessant auch diese Studie, deswegen haben wir sie auch mitgebracht, ne? Die Studie hat einige Ergebnisse, die man vielleicht so erwartet, einige, die man nicht so unbedingt erwartet. Und sie guckt sich halt im Gesamten nämlich an, wie steht es denn um die Daseinsvorsorge in den Städten und Gemeinden und Kreisen Deutschlands? vorweg, ja, das ist immer noch ein reiches Land, wo die meisten Dinge ganz verlässlich funktionieren. Und sie haben dann eben auch gefragt nach der objektiven und der subjektiven Lage. Objektiv ist es so, dass wir in der Fläche eigentlich gut versorgt sind, aber man sich anschauen muss, wo. Natürlich, das ist erwartbar, die Städte schneiden besser ab als der möglicherweise dünn besiedelte ländliche Raum. Ostdeutsche Städte schneiden besser ab als westdeutsche Städte, was auch daran liegt.
Das hätte ich nicht gedacht.
Doch, doch. Ne? In den estdeutschen Städten hattest du in den 90ern deine Sanierungsschübe. Die letzten Sanierungsschübe in so manchen westdeutschen alten Revierstädten, so waren so in den 70ern.
Na klar.
Da liegen dann gerne mal 30 Jahre dazwischen, in denen halt Sachen getan wurden oder eben nicht getan wurden. Also, objektiv haben wir eigentlich eine stabile Daseinsvorsorge in Deutschland. Das Spannende daran ist, wie nimmt man das subjektiv wahr? Ermittelt wurde dann zum Beispiel in Interviewstudien, wie nehmen die Menschen ihre Daseinsvorsorge wahr? Also wie ist der subjektive Eindruck, wie stabil das alles ist? Und da haben sie dann festgestellt, es gibt tatsächlich Korrelation zwischen, wie ist eine Person politisch eingestellt und wie sieht sie die Lage? Und Menschen, die jetzt rechtspopulistischen Parteien anhängen, sehen die Lage deutlich schlechter als meinetwegen solche, die der Mitte sich zugehörig fühlen oder linken Parteien. Das heißt, man muss schlussfolgern, dass es Leute gibt, die wollen die Situation einfach schlecht sehen und wollen sie schlecht reden. Was dann natürlich auch Auswirkungen darauf hat, wie man damit umgeht. Wie will man weiter Förderpolitik betreiben? Ich finde das Argument überzeugend zu sagen, es bringt da nichts, noch den 10. Euro hinterher zu werfen, nur damit die Leute immer noch sagen, es ist alles Mist und blöd und kacke, sondern dann zu sagen, wir müssen besser kommunizieren, was tatsächlich da ist. Ja, das ist jetzt keine Abrede gegen dazu zu sagen, materielle Zustände zu verbessern. Und natürlich gibt es auch kritikwürdige Zustände in Deutschland. Aber wir müssen auch einfach mal festhalten, dass dieses übergreifende Phänomen von alles schlecht zu reden, alles in Apokalyptik zu messen, den Weltuntergang quasi, der steht schon vor der Tür, morgen ist er da, uah, das macht ja auch was mit den Menschen, das macht auch was mit einer zivilen Gesellschaft, das macht was mit der lokalen Gesellschaft. Und da finde ich diese Ergebnisse recht spannend zu sagen, wir haben ja objektiv eine stabile, souveräne Lage. Wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, kommt sauberes, trinkbares Wasser. Der Bus kommt auch noch tatsächlich, vielleicht nicht so oft, wie ich will, aber er fährt. Und dann dem gegenüberzustellen, dass es Leute gibt, die wollen das einfach, die wollen meckern. Und damit muss man umgehen. Das ist ein kommunikatives Problem, kein materielles Problem.
Weiter geht's mit der Kommunenbroschüre und mit dem Voranschreiten der Suche nach einem Endlager für radioaktive Abfälle hat das Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung eine aktualisierte Ausgabe der Informationsbroschüre für Kommunen veröffentlicht.
Ist wirklich interessant zu lesen für Kommunalpolitik, weil dort wird aufgegliedert, wo steht man im Verfahren, was sind die nächsten Schritte. Und wie können sich Kommunen daran beteiligen, zum Beispiel an der Austragung sogenannter Regionalkonferenzen, wo das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung eben auch mit Leuten in die Region fährt und erklärt, das ist unser Auftrag, das wollen wir hier, das suchen wir hier. Und ich finde, das hat auch ganz viel mit Akzeptanz zu tun, schon frühzeitig da reinzugehen, zu sagen, ja, ist etwas, das sich in einem längeren Zeithorizont abzeichnet, ohne überhaupt zu sagen, wo das hinkommt. Noch ist man ja auf der Suche, ne? Aber allein schon anzufangen, jetzt Öffentlichkeit und Beteiligung herzustellen, um Akzeptanz zu sichern. Deswegen macht das Amt diese Kommunenbroschüre und deswegen würde ich sie auch gerne empfehlen, an die Kommunalpolitik zu sagen, schaut euch das an. Dort findet ihr gesicherte Fakten, wie es um das Verfahren steht, wie es weitergeht und nicht irgendwie Hörensagen oder Meinung oder dergleichen, was sonst so noch drumherum schwirrt.
Ich musste dabei auch kurz lachen, weil ich dachte, es ist so eine so absurde Situation. Man hat so diese ganzen Kraftwerke und auch die Bundespolitik, die sagt, ja, wir wollen jetzt wieder unbedingt Nuklearkraft. Und wer, also am Ende sollen sich dann die Kommunen darum kümmern, dass es wieder akzeptiert wird. Also natürlich macht es total Sinn, weil das Problem ist jetzt da, aber so dieses Problem, also das wird ja jetzt irgendwie nicht besser.
Ja, ne, das ist auch wieder so ein ganz klassisches Ding, womit es Kommunalpolitik zu tun hat. Irgendwo anders wird jetzt entschieden. Aber so ein Endlager, wenn es irgendwo mal stehen soll, steht ja nicht irgendwo anders. Das steht auf der Gemarkung einer Gemeinde.
Ja. Ja, es ist auf jeden Fall aus welcher Perspektive auch immer ein wichtiges Thema, womit man einfach umgehen muss. Tja, Wir haben noch das Statistische Landesamt Sachsen, und zwar gab es die 9. regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung. Das Dokument habe ich mir dann auch zumindest einige durchgelesen, war super spannend, denn jetzt in der 9. Ausgabe zeichnet ein Bild diesen krassen beschleunigten demografischen Wandel. Also unschön ausgedrückt, wir werden älter als Kommunen, als Land auch ganz, ganz stark, beziehungsweise eine Kommune nicht. Und bis 2027 werden weniger als 4 Millionen Menschen in Sachsen leben, was eine deutliche Abnahme ist.
Ja, man könnte sagen, wir werden weniger, wir werden älter und das immer schneller. Und das immer schneller ist mein Zusatz, weil diese Bevölkerungsvorausberechnung, die habe ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren immer mal wieder auf dem Schirm. Und man kann das auch wieder schön als Reihe vergleichen. Was sagt die 7., was sagt die 8., was sagt die 9.? Und ja, der demografische Wandel beschleunigt sich sogar. Und das hat dann auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Kommunen. Nämlich, wie planen wir eigentlich unsere Infrastruktur? Es gibt ja immer so eine Zeitverzögerung, ne? Zwischen dem, jetzt sind wir hier und wir möchten gerne etwas bauen.
Mhm.
Das ist die...
Das Altenheim.
Das Altenheim, die Wasserversorgung, die Rohre. Und bis von dem Entschluss, wir wollen das tun, bis es ist in der Erde, vergehen ja gerne mal 5, 7, 8 Jahre. Ne? Das hat ja immer so einen Zeitverzug. Und in der Zeit sind vielleicht schon gar nicht mehr so viele Leute da, die das eigentlich nutzen können. Also das ist wirklich eine große Herausforderung für Planer und Planerinnen, aber sie ist auch nicht neu. Weil solche krassen Schrumpfungsprozesse hatten wir im Osten schon mal. In den frühen 90ern. Und dann auch noch in den 90ern und dann lief es irgendwann aus, ist wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber solche Schrumpfungsprozesse, wie man damit umgeht, solche Erfahrungen gibt es und die werden jetzt auch wieder rausgekramt. Es gibt erste Gemeinden, die dann mit Blick auf ihre eigene demografische Entwicklung sagen, wir fangen an, Infrastruktur zurückzubauen. Weil wenn wir das nicht tun, dann wird sie zu teuer. Die Fixkosten stehen, ob da 100 oder 1000 Menschen wohnen, ist der Wasserleitung eigentlich erstmal egal. Ne? Aber man muss sie ja betreiben und dann wird es halt immer teurer, je weniger Menschen da sind. Und die einzige große Gemeinde, die tatsächlich Sachsen noch wachsen wird, ist Leipzig und eventuell einige Umlandgemeinden. Aber alle anderen werden verlieren. Und auch hier der Hinweis, das ist super spannend für die Kommunalpolitik da reinzuschauen, denn man kann auf der Webseite des Statistischen Landesamts diese Bevölkerungsvorausberechnungen gemeindescharf gucken. Komme ich aus Thalheim? Komme ich aus Klingenberg? Komme ich aus Niederbobritsch? Man kann da reingucken und sagen, so wird das vielleicht bei mir aussehen.
Und also ein wie so kleiner Funfact, ich war natürlich super begeistert, habe mir für die Großstädte das mal angeschaut, weil man ja immer hört, ja, Chemnitz ist die älteste Stadt Deutschlands, glaube ich. Und habe mal geschaut, okay, von den Städten in Sachsen, wie sieht's denn aus? Stimmt das denn für Sachsen auch? Und ja, total. Also klar, Leipzig macht zwar auch diesen demografischen Wandel durch, aber je nach Berechnung, es gibt auch einige, da nimmt es dann leicht ab, sieht es wirklich gut aus. Und das hat mich total überrascht, weil die Geburtenrate ja lange in Dresden sehr hoch war und Dresden ja als sehr geburtenstarke Stadt galt und trotzdem auch Dresden abnehmen wird. Also es trifft auch die ganz Großen.
Ja, also wirklich, es ist, wenn man sich die Karte anguckt, die Rottöne sind absolut in der Überzahl und noch ein bisschen versprenkeltes Grün in und um Leipzig.
Ja, also soll man jetzt nach Leipzig ziehen? Ich glaube nicht.
Nee, ich bleib hier.
Ich bleibe auch hier.
Ich mag Chemnitz.
Ja. Weiter geht's mit dem Leitfaden Öffentlichkeitsbeteiligung bei kommunaler Wärmeplanung. Der kommt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung aus der Reihe Kurz und Bündig und fasst das Wichtigste zu den Beteiligungsprozessen bei dem Wärmeplanungsgesetz zusammen in einem kleinen schönen Heft.
Wärmeplanung ist ja etwas, was gerade auch wieder aktuell sehr dynamisch ist. Also es werden ja verschiedenste Gesetzesänderungen gerade ventiliert, die abgestimmt sind, im Kabinett schon durch sind. Dann wird der Bundesrat wahrscheinlich seine Zustimmung verweigern und, und. Also ganz ehrlich, ich habe gerade manchmal so selbst so Schwierigkeiten hinterherzukommen, was eigentlich gerade gilt. Aber was halt immer gilt, was ein guter Grundsatz ist, Akzeptanz schaffen. Für solche Großprojekte braucht es Akzeptanz. Und da richtet sich auch dieser Leitfaden dran, zu sagen, wie können wir denn Beteiligungsmöglichkeiten in diesem Verfahren in der Wärmeplanung nutzen, dass zum Beispiel Klimainitiativen oder Mietervereinigungen ihre Expertise, die sie vor Ort haben, dort einbringen können, zu sagen, wir wollen hier gemeinschaftlich an einer Lösung für unsere Gemeinde arbeiten, die dann eben auch von möglichst vielen Menschen akzeptiert und dann auch mitgetragen wird. Weil es bringt nichts, etwas zu planen, es den Leuten vorzusetzen und dann wird sich garantiert Widerspruch regen. Nein, das ist Akzeptanz schaffen heißt, frühzeitig mit Dingen anfangen und sie langfristig bearbeiten. Und wie das funktioniert in diesem speziellen Kontext der Wärmeplanung, das findet sich in diesem Leitfaden.
Und damit sind wir auch schon durch für diesen Monat. Zum Schluss möchten wir nochmal an übermorgen denken. Denn gerade räumt man die Silvesterdeko weg und jetzt, zack, ist auch schon Juni. Und es rast halt immer ganz schnell die Zeit. Ehe man es sich versieht, es ist 2029 und die nächsten regulären Gemeinderats-, Bürgermeister- und Landratswahlen stehen an. Als KFS machen wir uns jetzt schon dran, die Zeit davor so mit den Bildungsangeboten zu beplanen und geeignete Konzepte zu entwickeln. Was natürlich für euch einen großen Vorteil hat, wenn ihr jemanden kennt, der oder die Interesse an einer aktiven Rolle in der Kommunalpolitik hat oder sich eine Kandidatur vorstellen kann, dann verweist gerne auf uns. Wir helfen super gerne bei der Entscheidungsfindung und bei der Wissensvermittlung weiter und haben ja ein engagiertes Team und auch einfach mit, und haben auch einfach ganz starke Ressourcen auf der Webseite. Ich mache das nochmal. Verweist gerne auf uns. Wir helfen gerne bei der Entscheidungsfindung und Wissensvermittlung weiter mit einem engagierten Team und auch ganz viel Literatur und allgemeinen Infos auf unserer Webseite. Ja, damit entlassen wir euch.
Und sind wir schon wieder am Ende?
Wir sind schon wieder am Ende.
Was sagt man so zum Ende?
Ich weiß nicht, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh, nicht wegen dem Podcast, sondern ich habe eine miese Pollenallergie gegen Gräser.
Ah, ja, ach du Arme.
Und ja, es ist auf jeden Fall eine Experience. Ich habe 2 Allergietabletten genommen, aber man hört es, ich höre es ja in den Kopfhörern und ich denke mir so, oh Gott, hört es auf.
Okay.
Und ich habe auch was ganz Spannendes gesehen, wo ich auch daran denken musste, das ist ja eigentlich auch Peak-Kommunalpolitik. Diese Gräser gibt es ja nur, weil massenhaft Wiesen überall sind.
Mhm.
Und wenn man da so schöne Blumen hinpflanzen würde, die auch für die Bienen ganz praktisch sind.
Hättest du nicht so viele Gräser, ne?
Dann hätte ich nicht so viele Gräser. Die Bienen würden sich über Blumen freuen, über Bienen. Ja, und es sieht schöner aus.
Ne? Blühstreifen.
Blühstreifen, ja.
Ist manchmal schon. Ne?
Also ich werde mal schauen.
Werden mehr tatsächlich im Stadtbild, glaube ich.
Ja. Brauchen wir auch vor uns beim Haus. Ganz dringend. Das Gras muss weg.
Sofort versiegeln das Zeug.
Steingarten.